Er spürte, dass auch Susanna beinahe gefragt hätte. Sie begriffen immer noch nicht, was ihnen da für ein Fehler unterlaufen war. »Ein altes Moss-Thermometer. Nicht als solches zu erkennen, von dicken Spinnweben bedeckt, schwarz angelaufen, mit der Wand verkrustet, eins mit ihr geworden und daher für ihre Augen nicht zu sehen. Aber es hängt dort. Es hängt immer noch dort. Und das ist der endgültige Beweis. Ich müsste nur aufstehen, hineingehen, telefonieren, zwei meiner Leute zu ihrer Bewachung abstellen, den Richter wegen der Genehmigung anrufen und ihr Haus durchsuchen, Dottore. Das wäre ein hübscher Karrieresprung für Sie«, spottete Mistretta. »Sie liegen schon wieder völlig falsch. In meiner Karriere gibt es keine Sprünge mehr. Nicht nach vorn und nicht nach hinten. Was ich hier tue, tue ich nicht für Sie.«
»Etwa für mich?«
Susannas Stimme klang erstaunt. »Ja, für dich«, dachte er, »weil ich fasziniert bin von der Qualität, der Intensität, der Reinheit deines Hasses, weil ich beeindruckt bin von der teuflischen Kraft, die du besitzt, von der Kälte und dem Mut und der Geduld, mit denen du dein Vorhaben ausgeführt hast, weil es mich beeindruckt, dass du den Preis dafür bedacht hast und bereit bist, ihn zu zahlen. Und ich habe es auch für mich getan, weil es nicht richtig ist, dass die einen leiden und andere auf deren Kosten und unter der schützenden Hand des sogenannten Rechts das Leben genießen. Kann man, wenn man bald am Ende des Berufslebens angelangt ist, gegen einen Zustand aufbegehren, zu dessen Erhalt man selbst beigetragen hat? Da der Kommissario nicht antwortete, sagte Susanna etwas, was keine Frage war.
»Die Pflegerin hat gesagt, Sie hätten meine Mutter sehen wollen.«
»Ich wollte sie sehen«, dachte Montalbano, »in ihrem Bett. Vollkommen verändert. Kein Körper mehr, fast eine Sache. Eine Sache aber, die klagte, die schrecklich litt. In dem Augenblick war mir das gar nicht klar. Aber ich wollte den Ort sehen, an dem dein Hass Wurzeln geschlagen hatte, an dem er unaufhaltsam wuchs, je mehr in dem Zimmer der dumpfe Geruch nach Medizin, nach Exkrementen, Schweiß, Krankheit, Erbrochenem, Eiter, Wundbrand zunahm, der das Herz dieser Sache, die dort im Bett lag, zerstört hatte. Dieser Hass, mit dem du die Menschen, die dir nahe waren, angesteckt hast. Nein, deinen Vater nicht. Dein Vater wusste nichts davon. Er wusste nicht, dass alles fingiert war. Er war in furchtbarer Sorge wegen der Geschehnisse, die er für eine echte Entführung hielt. Aber auch das war ein Preis, den zu zahlen du bereit warst und den die anderen zahlen mussten, denn wie die Liebe macht wahrer Hass auch vor der Verzweiflung und der Trauer Unschuldiger nicht Halt.
»Ich wollte mir ein klares Bild machen«, sagte er laut. Vom Meer her donnerte es. Die Blitze waren weit weg, aber der Regen kam näher. »Denn der Gedanke, sich an ihrem Onkel, dem Ingenieur, zu rächen, hat dort Gestalt angenommen, in einer jener schrecklichen Nächte, die sie bei ihrer Mutter verbrachten. Nicht wahr, Susanna? Anfangs mochten sie den Gedanken für ein Ergebnis der Müdigkeit, der Entmutigung, der Verzweiflung halten. Doch dann ließ er sich kaum mehr beiseite schieben. Sie begannen, beinahe zum Zeitvertreib, darüber nachzudenken, wie diese fixe Idee in die Tat umzusetzen wäre. Sie haben den Plan Nacht für Nacht weiterentwickelt. Sie baten ihren Onkel um Hilfe, weil sie...« Er stockte.
»Sprechen Sie es ruhig aus«,
sagte der Doktor mit leiser, aber fester Stimme.
»Weil Susanna begriffen hatte, dass ich Julia schon immer geliebt habe. Eine Liebe ohne Hoffnung, die mich jedoch daran gehindert hat, ein eigenes Leben zu führen.«
»So waren Sie, Dottore, gleich dabei, als es darum ging, Peruzzos Image zu zerstören. Die Öffentlichkeit haben Sie dabei bestens genutzt. Und der Todesstoß bestand darin, dass der Koffer mit dem Geld gegen eine Tasche voller Altpapier ausgetauscht wurde.«
Es begann zu nieseln. Montalbano stand auf.
»Ich gehe jetzt. Aber ich kann nicht ruhigen Gewissens zulassen, dass Sie 6 Milliarden behalten?«
führte Susanna den Satz zu Ende. »Das Geld ist schon weg. Wir haben nicht mal die Summe behalten, die meine Mutter verliehen und nie zurückbekommen hat. Das Geld wurde aufgeteilt und zum Großteil schon ins Ausland transferiert. Es kommt rund 50 Hilfsorganisationen zugute. Anonym. Ich kann Ihnen die Liste zeigen, wenn Sie wollen.«
»Gut«, sagte der Kommissario. Ich gehe jetzt. Schemenhaft sah er, dass auch Mistretta und Susanna aufstanden.
Kommen Sie morgen zur Beerdigung? Fragte Susanna. Ich würde mich freuen.
Nein, sagte der Kommissario. Ich wünsche mir nur, dass Sie, Susanna, meine Hoffnung nicht enttäuschen.
Er merkte, dass er wie ein alter Mann redete, aber das war ihm jetzt egal.
Viel Glück, sagte er leise.
Montalbano drehte sich um, ging zu seinem Auto, setzte sich ans Steuer und fuhr los. Doch vor dem geschlossenen Tor musste er noch einmal anhalten. Susanna lief durch den mittlerweile strömenden Regen ans Tor, ihr Haar schien Feuer zu fangen, als sie vom Scheinwerferlicht erfasst wurde. Sie wandte sich nicht zu Montalbano um, als sie öffnete. Und auch er sah sie nicht an. Auf dem Weg nach Marinella regnete es wolkenbruchartig. Er musste anhalten, weil die Scheibenwischer nicht mehr nachkamen. Dann hörte der Regen plötzlich auf. Als Montalbano das Esszimmer betrat, sah er, dass er die Verandatür offen gelassen hatte und der Boden nass geworden war. Das würde er gleich aufwischen. Er schaltete das Außenlicht an und trat hinaus. Der strömende Regen hatte das Spinnennetz weggespült. Die Zweige waren blitzblank und hingen voll funkelnder Wassertropfen.
Sie hörten Die Passion des stillen Rächers von Andrea Camilleri, gelesen von Gerd Warmeling. Eine Produktion von Lübbe Audio 2006.